NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg und als Gast darf ich einen Autor begrüßen, der die Schönheiten Südeuropas zu feiern weiß wie kaum ein anderer. Und zwar sowohl in seinen Krimis wie in zarten Romanzen, Reisebeschreibungen und einem opulenten Kochbuch. Herzlich willkommen, Alexander Oetker.
Hallo, liebe Annemarie, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier sein darf.
Alexander Oetker, wir beide haben Namen, wo man gelegentlich gefragt wird, ob wir denn verwandt sind. Und ich wollte Sie schon immer mal fragen, 1982 in Berlin-Ost geboren, da wo heute der Prenzlauer Berg ist und es alles ganz mondän und schick ist und viele modern erzogene Kinder und Menschen unterwegs sind. Ich denke mir, das wird in Ihrer Kindheit ganz anders ausgesehen haben. Wie sind Sie da groß geworden? In welchen familiären Bedingungen?
Ja, der Prenzlauer Berg war damals wirklich ein ganz roughes, graues, gruseliges Viertel mit Kohleöfen und so weiter. Es war ja der Inbegriff des Widerstandes auch. Die Gethsemane-Kirche war in der Straße, in der wir wohnten, in der Stargarder Straße. Da standen überall die Kerzen dann in den Fenstern, als die Mauer dann fiel. Ich erinnere mich tatsächlich natürlich nur schemenhaft daran. Ich war 6, vielleicht knapp vor 7. Aber das war eine lustige Straßenkindheit in Ost-Berlin. Und natürlich war dieses Oetker-Ding immer spannend, weil natürlich dann irgendwann in der Schule, dann als die Mauer gefallen war, alle fragten, ob wir denn verwandt seien. Wir sind tatsächlich auch über 28 Ecken verwandt, aber viel zu weit, als dass es was bringen würde und mich buchunabhängig machen würde. Aber ja, das war zu sehen, wie sich dieser Kiez dann entwickelt hat.
Was haben Ihre Eltern gemacht damals?
Meine Mutter war tatsächlich Romanistin schon in der DDR. Die hat Französisch studiert, in dem Wissen, niemals nach Frankreich reisen zu können. Also man konnte das auf Lehramt studieren, andere Sprachen. Aber man wusste ja, die Mauer war da, man würde vielleicht nach Frankreich reisen, wenn man Rentner ist. Sie hat sich dann quasi vom Lehrerberuf, hat es irgendwie noch abgewendet, zum Glück der Kinder und zu ihrem eigenen, weil sie war eine sehr aufbrausende, burschikose Person, die dann aber in der Künstleragentur der DDR gearbeitet hat und dort so Gastspiele organisiert hat. Also wenn die Mailänder Skala nach Ost-Berlin kam, dann hat sie diese Gastspiele organisiert, konnte natürlich nicht nach Mailand, aber hat halt all diese spannenden Künstler getroffen, als sie hierher kam sozusagen. Und das war glaube ich, für sie ganz toll. Und als dann die Mauer fiel, gab es für uns natürlich kein Halten mehr. Und wir sind dann nach Frankreich unentwegt. Und es war, ja, eine schöne Kindheit, eine bewegte Kindheit. In diesem Umbruch natürlich, den meine Eltern halt auch ganz doll gespürt haben, ne? Da waren dann halt erstmal die Jobs weg und dann musste man sich ganz neu erfinden.
Aber meine Vermutung war von Anfang an, als ich schon Ihre ersten Bücher gelesen habe, dass Sie sozusagen mit der Muttermilch, wie man immer so schön sagt, dieses Fernweh nach dem Süden Europas bekommen haben. Dass, egal wann das vermittelt wurde, in diesem Fall also über die Mutter, ist das ganz tief in Ihnen, diese Sehnsucht nach Sonne, nach Wärme, nach dem, was man in Frankreich Savoir Vivre nennt.
Das passt so schön, dass diese Sendung hier auch à la carte heißt. Ja, das war dann in mir und ich habe dann auch gespürt irgendwie, als wir dann zum ersten Mal da waren, mit dem Trabant dann irgendwie nach Frankreich gefahren sind. Also ich war ja noch ganz klein, aber ich habe gespürt, es ist irgendwie anders hier. Es riecht anders, es sieht anders aus. Und ist natürlich, jetzt kann man das im Rückblick dann irgendwie so verklärend sagen. Aber ich glaube schon, dass da irgendwas passiert ist. Als ich dann zum ersten Mal in einem französischen Restaurant saß mit 10 oder 11, da habe ich gedacht, das ist irgendwas. Und das hat sich dann natürlich ausgebaut durch die Zeit, die ich dann in Frankreich verbracht habe, wo ich da gelebt habe und so. Und irgendwie ist diese Liebe nie wieder weggegangen. Im Gegenteil, sie ist halt ganz, ganz stark gewachsen.
Ich stelle mir solche ersten Besuche in einem Sehnsuchtsland ein bisschen so vor, wie die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, diese Stimmung, die da vermittelt wird in dem berühmten Palladio von Carl Jenkins, hier mit den Streichern vom London Symphony Orchestra unter der Leitung des Komponisten.
Thank you.
Alexander Oetker, Sie sind ein fleißiger Mann, das muss ich an dieser Stelle mal festhalten. Drei Bücher, die zyprischen Geheimnisse, sind am 6. Mai erschienen und ebenfalls neu von Ihnen, Sonntags am Strand, eine Liebeserklärung an das italienische Strandleben und unter dem Pseudonym Alex Lepic, Lacroix und die Frau in der letzten Metro. Wie kommt es zu drei Veröffentlichungen in einer Saison?
Na, es kommt noch ein bisschen was dieses Jahr, aber es ist halt so, dass ich wirklich doll gerne schreibe und dass ich auch merke, es geht mir viel besser, wenn ich schreibe. Ich bin ganz doll bei mir und ich mag halt einfach den Süden und es ist ja tatsächlich so, dass sich das so ein bisschen verändert hat. Früher, wenn man früher viel Schreiber hieß, wie Simenon, dann war das ja so ein bisschen despektierlich. Der schreibt viel, dann war die Annahme, das kann ja keine Qualität sein, das muss Massenware sein. Und ich glaube, durch das, dass die Leute ja ab und zu nicht mehr nur lesen, sondern auch streamen, haben die Leute irgendwie ihr Leseverhalten auch verändert. Und wenn sie dann was lesen und es auch mögen, wollen sie es halt auch ziemlich schnell weiterlesen. Und deswegen schreibe ich halt diese Serien und es hat sich dann halt irgendwie über die Zeit so angesammelt. Ich komme da jetzt auch schlecht irgendwie innerlich raus, weil jetzt gibt's halt diese Paris-Reihe um Kommissar Lacroix, die ich total mag. Und die sind auch wirklich ganz schnell fertig, die Bücher. Also Simenon hat ja immer Montag bis Freitag eins geschrieben. Ich habe den letzten Lacroix in 11 Tagen geschrieben, weil wenn es dann so fließt und man den Kommissar gut kennt und die Stadt gut kennt und die Gassen, durch die er läuft, dann schreibt sich das schon so runter, wenn man den Fall einigermaßen verinnerlicht hat. Sonntags am Strand hat länger gedauert. Sie haben es gesagt, eine italienische Romanze, wie ein Kammerspiel in einem Lido, in einem Strandbad, wo man halt alles an der Bar sich holt und alles sich um diese Bar dreht und da treffen sich eben 4 Paare. Und zyprische Geheimnisse. Ja, ein neuer Krimi um meine Ermittlerin wider Willen, Sophia Perikles, die ich vor ein paar Jahren mir ausgedacht habe und damit dieser Insel im Mittelmeer hoffentlich ein kleines literarisches Denkmal zumindest gesetzt habe.
Das Buch, das Sie zuerst erwähnt haben, die zyprischen Geheimnisse, das enthält ja auch ein Geheimnis. Sie sagen, dass Sie damit in die Heimat Ihres Vaters gegangen sind. Also es gibt da eine verborgene Geschichte mit 2 Vätern. Und zu dem wahren Vater sind Sie hin nach Zypern?
Genau, es gibt 2 Väter in meinem Leben. Und zu dieser Frankreich-Liebe, über die wir ja schon gesprochen haben, kam dann etwas später in meinem Leben die Zypern-Liebe. Ich habe meinen leiblichen Vater kennengelernt auf Zypern und habe dann für mich diese Insel, die ich natürlich schon aus normalen Urlaubsreisen kannte, nochmal anders kennengelernt, nämlich als meine Wurzeln quasi und habe eben auch viel dann von dem verstanden, warum ich halt so bin und den Süden so sehr liebe und diese Lebendigkeit und dieses Rumgeplauder auf dem Marktplatz und das hat sich dann mir irgendwie noch mehr erschlossen und so sind dann auch diese Bücher über Zypern entstanden. Da gab es noch gar nichts in der Krimi-Welt. Das ist eine winzige Insel, 1 Million Einwohner, jeder kennt jeden, jeder ist mit dem Präsidenten zur Schule gegangen. Natürlich auch mit einer unglaublich bewegten Geschichte. Für mich als Junge aus Ost-Berlin, Nikosia, die Hauptstadt ist die letzte geteilte Hauptstadt der Welt. Es gibt da genau an der Demarkationslinie, also an der Mauer, die Nikosia trennt, gibt es einen Döner-Kebab, der heißt Berlin-Kebab, also als Erinnerung an die andere ganz bekannte Stadt. Und da sind natürlich einfach so wahnsinnig viele Geschichten, weil diese Trennung ja 1974 war, also noch lange nicht so weit zurückliegt wie die Berliner Mauer. Und da einfach so viele Geschichten in den Leuten wohnen, also von Vertreibung, von mein Vater, der eben nicht in den Norden geht, weil der sagt, ich kann es nicht ertragen zu sehen, was die Türken jetzt da aus unserem Teil der Insel gemacht haben. Und es ist halt einfach, es war ganz spannend. Ich lasse mich ja bei den Büchern gerne auch, da wird ja bei den Frankreich-Büchern zum Beispiel unterstützt, das französische Tourismusbüro ganz oft und so. Und ich habe dann auch den zypriotischen Botschafter in Berlin gefragt. Und dann waren wir schon weit in der Zusammenarbeit und dann hat er gefragt, ach, kommt denn der Norden auch vor? Ich glaube, der hat nicht mal gesagt der Norden, weil der sagt dann, also das Land, das keinen Namen hat. Und dann habe ich gesagt, naja, klar kommt es auch vor, weil das muss man ja, wenn man den Deutschen Zypern erklärt, muss man auch den Norden erklären. Und dann war die Zusammenarbeit in dem Moment beendet, weil der Norden für die Griechen-Zyprioten nicht existiert. Also der hat keinen Namen. Und man darf dann nicht darüber sprechen. Und das ist ganz spannend.
Auch ein zerrissenes Land unter schwierigen politischen Bedingungen. Sie greifen da ja einen weiteren Konflikt auf. Es geht um Tierschutz. Es geht darum, was man an zyprischen Spezialitäten anbietet, so unter der Hand, heimlich, was eigentlich verboten ist. Darf man das schon verraten?
Ja, klar.
Um welches Tier es dabei geht?
Ja, das ist ganz spannend, weil ich war, als ich dann noch ganz klein war auf Zypern und wir wussten nicht, wie das ist. Also das war, keine Ahnung, 6, 7 Jahre nach dem Mauerfall und wir saßen dann abends in so einem Restaurantsreise organisiert und dann gab es genau das, was ich jetzt im Buch beschreibe. Und ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich wusste nicht, was es ist. Die haben es mir dann erst danach gesagt. Also es geht um Vogelmord. Also die essen Singvögel. Ja, es ist eine grausame, bestialische Art, diese Vögel zu fangen. Die malen die Bäume mit Leim. Und die Zugvögel, die dann eben kommen, das sind Drosseln und ja, wirklich wunderschöne kleine Singvögel, die kommen dann auf diese Leimäste und kleben dann da fest und müssen dann warten in dieser brütenden Hitze, bis dann die ja, Sammler kommen und die da runternehmen und die dann auf den Grill schmeißen. Das ist sehr, sehr teuer, diese Tradition in Restaurants. Also das ist halt auch wirklich,
es ist verboten.
Aber unter der Hand wird es eben noch gemacht und die Polizei duldet es auch. Und es ist halt ein Festmahl für die alten Zyprioten immer noch. Und die Tierschützer kämpfen natürlich dagegen, völlig zu Recht, weil das ja wirklich eine bestialische Art ist, da in der Sonne zu hängen als armer Vogel. Und es ist halt wieder sowas, wo Tradition gegen, ja, unsere Ethik steht und wo man sich dann auf irgendeine Seite schlagen muss. Bei der Seite fällt es mir jetzt sehr leicht, mich da auf die Seite der Tierschützer zu schlagen. Aber es ist eine Tradition, die es nach wie vor gibt, ja. Und da zahlen die Leute dann auch 80, 90 Euro für so ein Abendessen aus 5 Drosseln. Ja, da ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel dran.
Eine weitere Gruppe von Tierschützern versucht, die Meeresschildkröten zu beschützen, die dort die Eier legen und dann müssen die geschlüpften Tiere zum Meer kommen, ohne dass sie getötet, gefangen oder gefressen oder gestört werden. Das ist eine andere Geschichte, die Sie hier erzählen. Und es gibt aber auch Spuren nach Ost-Berlin in diesem Krimi Zyprische Geheimnisse.
Ja, genau. Also es gibt diese wunderschönen Strände, so abgelegene Strände. Es ist ganz warmes Wasser auf dieser Sonneninsel, die ja ganz im Osten Europas liegt. Dort sind eben diese Meeresschildkröten, die legen ihre Eier und dann werden die von Tierschützern beschützt, damit eben keine Füchse kommen und eben auch der Mensch da nicht zu nah an diese Nester geht, weil irgendwann wir brechen die Eier dann auf und dann krabbeln die ganz schnell zum Meer mit ihren Eltern. Das ist wirklich auch ein sehr süßes Bild. Das ist das eine, genau. Und es gibt eine große Tradition, gab es zwischen der DDR und Zypern. Zypern war auch kommunistisch regiert sehr, sehr lange. Und es gab immer einen Austausch. Also Zyprioten, junge Zyprioten konnten nach Berlin, um dort zu studieren. Und dafür wurden Kinder aus der DDR, die halt in diesen Städten mit Braunkohle und so natürlich alle Atemwegserkrankungen hatten, wie auch ich, die wurden dann nach Zypern auf Kur geschickt für 6 Wochen und durften dann da quasi sich mal erholen und zum ersten Mal in ihrem Leben die Sonne sehen. Ja, und das
mehr über die zyprischen Geheimnisse wollen wir gar nicht verraten. Sie haben sich für unsere Sendung Musik gewünscht. Sie haben sich gewünscht Lila Wolken. Verbinden Sie damit eine bestimmte Erinnerung?
Ja, die Erinnerung an gestern, vorgestern und vorvorgestern, weil meine Kinder sich das immer auf dem Rücksitz im Auto wünschen, wenn ich von der Kita oder von der Schule sie abhole. Und dann rocken die da immer richtig, die beiden. Und dann muss ich ganz laut aufdrehen.
Vergessen unser Tag, wollen kein Stress, kein Druck, nehmen Zug, noch ein Schluck vom Gin Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood, rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab.
Jung und ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. jeden Tag neu. Bisschen Geld gegen Probleme, wir nehmen, was wir wollen. Wollen mehr sein als nur ein Moment, yeah. Komm mir nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken.
Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab.
Alexander Oetker, Lila Wolken, das haben wir jetzt für Ihre Kinder gespielt. Ich hoffe, die Kinder dürfen die Sendung auch hören. Man kann sie ja im Internet dann auch anklicken und
noch ist sie
hören
ja jugendfrei.
Lassen. Noch ist sie jugendfrei. Ihr Lebensmittelpunkt ist der jetzt eigentlich in Berlin, in Brandenburg oder am Atlantik?
Na, der ist in Berlin und in Brandenburg, weil die Kinder halt in Deutschland beschult sind, weil ich halt irgendwann gesagt habe, das französische Schulsystem, also alles in Frankreich ist toll, das Schulsystem allerdings ist so ein bisschen aus den 50er und 60er Jahren, also es ist wirklich immer noch bis heute so, dass der Professor reinkommt und dann müssen alle mitschreiben 2 Stunden und dann geht er wieder raus und dann haben alle fertig geschrieben, es ist richtig Frontalunterricht.
Ich finde das in Frankreich immer faszinierend, wie absolut wohlerzogen diese Kinder
ja,
sind.
Absolut.
Ich wüsste gerne den Trick, wie man das hinkriegt, ohne selber daran zu verzweifeln.
Na, es ist halt absolut elitär. Schuldings mit absolutem Gehorsam bis heute. Das funktioniert, muss man halt gut finden. Ich fand es immer wichtiger, dass meine Kinder glücklich werden, als dass sie wahnsinnig gut in der Schule sind. Aber natürlich, bei allen anderen Sachen können wir uns natürlich was abgucken. Ja, wenn die dann wirklich 3 Stunden mit am Tisch sitzen und die Kindermenüs auf französischen Speisekarten, die gibt es ja exklusiv für Touristen. Ne? Die französischen Kinder würden immer das essen, was auch die Eltern essen. Die würden sich etwas aus der normalen Karte aussuchen. Und da gibt es schon viele Sachen, bei denen wir uns Dinge abschauen können. Also ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die in der Provence wohnt und die sagt, natürlich erzieht hier das ganze Dorf dein Kind. Und Sachen, die in Deutschland nicht mehr so vorstellbar sind, dass jemand im Dorf dein Kind anspricht, jemand Fremdes, das ist da halt noch ganz normal. Und dann fragen die halt, wie geht's dir und wo gehst du jetzt hin? Und es ist halt, Kinder werden nicht in Babysprache angesprochen, sondern werden wie ganz normale, interessante Persönlichkeiten behandelt. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr Wohltuendes.
Ich habe mal in einem Supermarkt belauscht, wie eine französische Mutter mit ihrer kleinen Tochter über das Menü gesprochen hat. Und die Kleine fragte immer nach und ging quelle viande. Und die war aber erst 4 oder 5. Das hat mich tief beeindruckt. Teile ich auch.
Wir hatten uns mal in der Provence eine Kita angesehen. Der Speiseplan hing da in der aus für die Eltern. Und dann waren da Entrée, Plat, Dessert, also Vorspeise, Hauptspeise, Dessert. Und es gab einen Käsegang jeden Tag. Und der war auch benannt. Also da stand dann, montags gibt es Saint-Marcelin, dienstags gibt es Brie, mittwochs gibt es Mimolette. Und meine Kinder kannten bis zu dem Zeitpunkt nur Babybel. Und dann ist es natürlich schon spannend und macht natürlich was mit den Kindern, wenn du so früh aufwächst mit Produktkunde, mit gutem Leben, ja.
Wir wollen es aber auch nicht verklären. Ein Buch,
auch doch,
das
gerne.
Ich, ja? Ein Buch, das ich mit großer Wucht und Leidenschaft gelesen habe, ist Sonntags am Strand. Ich persönlich war noch nie an einem solchen italienischen Strand. Für mich sind die nicht inszeniert, aber sie beschreiben das so, dass man augenblicklich dort mehrere Tage hintereinander gerne verbringen möchte. Das hat so etwas Besonntes, Beseeltes, Verlockendes, Beschwingtes. Auch mit welcher Ernsthaftigkeit das von einem Italiener betrieben wird seit vielen Jahren, wie er da alles in Ordnung hält, wie er morgens die Sonnenschirme aufspannt und guckt, ob da auch nichts herumliegt, kein Müll. Und wie denn die Familien ankommen und den Tag dort verbringen. Und es wird schnell klar, ihre Konflikte, ihre Probleme, ihre Sorgen haben die alle mitgebracht. In den Badetaschen und Picknickkörben sind die Sorgen am Strand. Und wie sie das entfalten, das hat mir große Freude gemacht.
Na, es ist ja, glaube ich, auch so, dass im Urlaub kommen halt die Konflikte. Und wie viele Trennungen gibt es in Urlauben? Ja, das ist, glaube ich, dann sowas, wenn die Seele sich eigentlich entspannen könnte, dann hat man ja mal Zeit, darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich, wo stehe ich, wie geht es in meiner Beziehung und so. Und genau deswegen habe ich eben diese vier Paare, die ja in manchen Teilen noch gar keine Paare sind, losgeschickt, um eben Dinge zu erleben an diesem Strandabschnitt. Und für mich sind das ganz besondere Tage, weil ich wahnsinnig gern am Strand rumliege, immer dann, wenn ich nicht schreibe, um nachzudenken, was passiert jetzt in den Büchern, und einfach so einen Strandtag morgens zu beginnen um 10, wenn alles noch so ganz ruhig ist und es noch leer ist, und dann wird es am Mittag brechend voll und alles ist laut und lärmt und die Italiener, die sprechen ja die ganze Zeit, die stehen im Wasser, die gehen ja nicht schwimmen, die stehen im Wasser und sprechen miteinander und haben sich ein Picknick mitgebracht oder gehen dann zur Bar und holen sich das erste kleine Bier, und dann am Nachmittag, wenn die Schatten länger werden und Zeit ist für den Apéro und so, und das ist einfach, ja, so einen Tag zu verbringen und dem Tag zuzuschauen, der dann ganz lange dauert, weil ganz viel passiert, und auf der anderen Seite auch wahnsinnig schnell vorbei ist, weil man den so festhalten möchte, weil es halt so schön ist und weil es Sommer ist. Und gerade wir Deutschen wissen ja, wie wichtig das ist, den Sommer zu genießen, weil er so kurz ist. Und für mich war das wahnsinnig schön, was zu beschreiben, was eben an einem Tag spielt in so einer Bar, die ich halt wahnsinnig mag.
Ich denke manchmal, wenn ich irgendwo an einem Strand mich befinde, an einem Seeufer, ich würde gerne mitschreiben, was da so gesprochen wird. Das sind schon interessante Dialoge. Tun Sie das? Schreiben Sie mit, wenn Sie solche Dialoge hören, so zwischen den Paaren. Das finde ich besonders lebensnah.
Ich schreibe nicht mit, ich höre, und ich kann mir merkwürdigerweise ganz gut Sachen merken. Ich habe immer gerne im Café zum Beispiel geschrieben, in meinem Lieblingscafé in Berlin oder auch in Paris. Setze ich mich dann wirklich hin und höre, was die Leute so um mich herum sagen, was Paare sagen. Und man kann ja wahnsinnig gut Streits beobachten, in Frankreich noch besser als in Deutschland, weil man diese Schmollmünder der Pariserinnen sieht, die dann richtig schauspielern, dass sie jetzt ganz doll wütend sind. Und dann sieht man den beschwichtigenden Blick des Mannes und der sagt dann, oh, chérie, vraiment super grave und so. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, und da nehme ich dann schon immer gerne Dinge aus dem Leben mit, und gerade in Sonntags am Strand sind es eben Dinge, die ganz alltäglich sind. Also ein Paar, was sich halt einfach über die Jahre und über die Kinder ja so ein bisschen verloren hat, aber eigentlich mögen die sich noch ganz doll gerne. Und das ist, glaube ich, ganz oft so, dass das Leben manchmal schneller ist als man selbst und man dann aber eigentlich den anderen nur so ein bisschen verschüttet hat, aber eigentlich mag man den ja noch, weil sonst hätte man sich ja nicht irgendwann in den verliebt. Vielleicht mag man ihn auch nicht mehr, dann muss man sich ja trennen, aber es geht halt um kleine menschliche Regungen, die am Ende ja unser Leben ausmachen. Und gerade weil gerade so viel von außen auf uns zustürmt, am Ende leben wir ja in unseren Kernfamilien. Und das ist für mich immer das viel Spannendere, was passiert bei den Leuten wirklich daheim.
Es sind ja letztlich auch die Urzellen des Staates, das darf man nicht vergessen. Die Familie ist die kleinste Einheit in unserem demokratischen Staat.
Um die wir uns halt einfach gut kümmern müssen, weil dann ist, glaube ich, auch alles, was so von außen zuströmt, auf uns gar nicht mehr so groß und so furchtbar. Das ist ja dieses schreckliche Wort Resilienz, aber ich glaube, das ist es genau. Also einfach so ein bisschen mehr gut mit sich sein und mit denen, die einem sehr nah sind. Ich glaube, dann hat man auch gar nicht mehr so viel Angst vor dem Außen.
Hoffen wir das Beste. Sonntags am Strand. Manche von den Sätzen, die Sie hier eingefangen haben, die könnten auch in einem französischen Chanson vorkommen. Sie haben sich einen Chanson gewünscht. Pour que tu m'aimes encore, von Jean-Jacques Goldman, hier mit Il Divo.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tous appellassent, les amours aussi passent, il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes, je te jetterai du sort, pour que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes encore. M'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se cache, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai.
Alexander Oetker hat sich gewünscht, diesen Chanson, Warum du mich noch immer liebst. Ich glaube, wofür sie sehr geliebt werden von vielen Menschen, die das Buch in die Hände bekommen, ist Chez Luc, ein opulentes Kochbuch mit Kommissar Verlin durch Frankreichs kulinarischen Südwesten. Das sind eigentlich so die Klassiker der französischen Küche, ob das Lamm ist oder die raffiniertesten Weisen, überhaupt Fleisch zuzubereiten, bis hin zum Omelette Surprise, also das überbackene Eis. Das sind die Klassiker, aber alle in ganz moderner Form auch präsentiert hier.
Ich wollte immer ein Krimi-Kochbuch machen, was meinen Kommissär begleitet, der ja nicht so gerne kocht, wie er zum Beispiel der Kommissär von Martin Walker, sondern der gerne essen geht. Und ich wollte den französischen Köchen ein Denkmal setzen. Und wir haben 25 von ihnen besucht im zweiten Lockdown in Frankreich, wo die Restaurants ja wirklich Wochen, Monate lang geschlossen waren und die haben dann für uns wieder aufgemacht und haben gekocht und ich habe eine Sterneköchin in Biarritz besucht, André Rosier, und die hatte Tränen in den Augen, als sie den Herd wieder anmachen durfte, weil die halt 6 Wochen nicht gekocht hatte und die sagte, das ist mein Leben, ja. Ich habe 4 grandiose Fotografen und einen Artdirektor, mit denen ich das Buch gemacht habe, die besten Foodfotografen, Porträtfotografen Deutschlands. Das Buch hat dann ja auch wirklich einige Preise abgeräumt.
In der Küche wiegt man doch immer alles, haben Sie mal gewogen?
2,1 Kilo, 400 Seiten, es ist also wirklich schwer für die Küche, sieht aber auch sehr schön auf dem Sofatisch aus. Und es war mir halt wichtig, beides zu haben. Die französische Küche ist ja sehr haute cuisine. Also es gibt viele gute Gourmet-Restaurants, die meisten auf der Welt. Und da habe ich eben Köche, die 3 Sterne haben und uns Rezepte zur Verfügung gestellt haben. Aber eben auch die überbackenen Austern von so 3 Frauen aus einem Dorf, die halt irgendwie dafür bekannt und berühmt sind und uns das geheime Rezept dieser überbackenen Austern geschenkt haben. Und es geht halt ganz viel um die Landschaft. Es ist eine Liebeserklärung an die Landschaft, an die Produkte, auch an diesen Stolz und Patriotismus der Franzosen.
Ist diese rote Linie, die durchgeht, die, dass einem Starkoch die Rezepte verloren gegangen sind und er sie suchen muss?
Nee, es ist Luc's todkranker Vater, dem die Rezepte, seine Rezeptsammlung verloren gegangen ist. Und Luc sagt dann kurzerhand, komm, wir steigen jetzt in mein Auto, in einen alten Jaguar und fahren mit dem durch Südfrankreich und sammeln die Rezepte wieder ein. Aber es halt war ein großer Spaß, dieses Kochbuch zu machen in diesem Lockdown, wo wir ja auch Ausgangssperren hatten in Frankreich und so. Ich dachte schon, es wird alles nicht stattfinden. Hat dann alles merkwürdigerweise geklappt und jetzt ist es da.
Ein kleines Wunderwerk, in schwierigen Zeiten entstanden. Sie besuchen da ja auch etliche der Hersteller, um das mal so pauschal zu sagen. Also eine Frau, die die Schafe züchtet und eine Frau, die bestimmtes Gemüse anliefert. Also Sie sind auch zu den Wurzeln der Köstlichkeiten gefahren.
Ich schreibe da gerade drüber, über diesen großen Stolz der Franzosen auf ihre Produkte. Und in Frankreich ist der Bauer eben wirklich Teil der Gesellschaft. Er liefert das, was den Franzosen am wichtigsten ist, das gute Essen. Und genau darüber spreche ich, also über einen Lachsforellenmann, der die züchtet wirklich in klarem Bergwasser, über einen Austernzüchter, der mit Juliette Binoche im Kino gespielt hat, Joël Dupuche, der einfach so ein spannender Mann ist, wie man sich so einen Austernzüchter vorstellt, der aber eben auch in Kinos da ist nebenbei, und man kann halt einfach echt wahnsinnig gut Charaktere treffen in Frankreich.
Sie haben das Stichwort genannt, Sie sind Restaurantkritiker. Kann es sein, dass das ein Beruf ist, der so ein bisschen, wo man ein bisschen auf sich aufpassen muss, dass das nicht den Charakter verdirbt? Denn eigentlich,
ach so, ich dachte,
sind
Sie
Restaurantkritiker.
Dass das nicht so ein bisschen die Figur verdirbt.
Nein, den Charakter meinte ich. Restaurantkritiker sind ja sozusagen Leute, die losfahren, um an etwas, was aufwendig gekocht ist, viel, viel komplizierter und schöner, als man das zu Hause je hinkriegen könnte, die denn doch nach etwas suchen, was nicht ganz perfekt geraten ist.
Nach der Nadel im Omelett. Ja, Sie sehen da den Film Ratatouille wahrscheinlich vor sich, wo der ja über sich selber sagt, es ist so leicht zu kritisieren, aber es ist nicht leicht, etwas herzustellen. Das stimmt, das ist so. Ich glaube auch, dass ich ab und zu gerne mal einen Verriss schreibe, wenn das nötig ist. Ich glaube aber schon, dass ich mehr gerne Dinge entdecke, die richtig gut sind. Und ich habe zum Beispiel ganz früh festgestellt, wie gut ein Koch war, als ich in Baden-Baden bei dem aß, und hab dann gesagt, du, ich bleib jetzt an dir dran, weil der hat mir ein Gericht serviert mit Chicorée und Salzzitronen und ich dachte, der kann was, der wird auf jeden Fall einen Stern haben. Und jetzt hat er gerade im Hotel Atlantik in Hamburg einen Stern erkocht. Und ich habe den vor 5 Jahren entdeckt und dachte, wow. Und dann einfach jemand begleiten zu können und zu merken, der wird was, und jetzt hat er den Stern und hat dieses ja ein bisschen da niederliegende Grand Hotel wieder in die erste Küchenliga gekocht. Das ist dann einfach total schön. Also ich schreibe lieber Gutes als Schlechtes, weil ich ja auch lieber gut esse als schlecht.
Mir geht es mit den Autoren manchmal so. Manchmal entdeckt man einen Autor mit dem ersten Krimi und denkt, aus dem wird noch was, und begleitet ihn dann über Jahre und siehe da, jetzt sitzt er als Alexander Oetker schon zum 2. Mal hier bei NDR Kultur à la carte.
Ich freue mich sehr.
Sie haben sich Musik gewünscht für unsere Sendung, etwas von Johann Pachelbel?
Ja, es gibt immer in meinem Kopf so Situationen, wenn ich was höre, und der war in meiner Playlist, und ich bin für dieses Kochbuch eine Pyrenäenstraße in den Bergen lang gefahren. Es war morgens und die Sonne ging gerade auf, weil wir zu dieser Ziegenbäuerin fuhren, die diesen Käse machte, und es war, keine Ahnung, 5:30 oder so. Und da habe ich das gehört, und als dann die Sonne aufging, war der gerade auf dem Höhepunkt, und seitdem ist der irgendwie mein Begleiter, der Kanon für 3 Violinen und Basso Continuo D-Dur.
In Erinnerung an eine Sonnenaufgangsfahrt durch die Pyrenäen von Alexander Oetker, gewünscht. Das Ensemble Il Giardino Armonico spielte unter der Leitung von Giovanni Antonini den Kanon für drei Violinen und Basso Continuo D-Dur von Johann Pachelbel. Wir haben ja eben schon unterschiedliche Erinnerungen ausgetauscht über Reiseerfahrungen. Aber eine weitere Reiseerfahrung, die man in letzter Zeit macht, ist, dass es überall unfassbar voll ist. Die europäischen Städte ächzen unter den Touristen, die kommen. Man hat das Gefühl, alle Welt ist unterwegs und zwar mit Schrankkoffern und unentwegt auf Tour. Der Schriftsteller Martin Mosebach nannte das die Hotelisierung der Welt. Und bei manchen dieser Reisen, wenn die Menschen dann wiederkommen und berichten, habe ich das Gefühl, wenn die von ihrer Haustür losgehen würden, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, 30 Kilometer, in welche Richtung auch immer, würden sie mehr erleben.
Ja, ich glaube schon, dass Social Media und Instagram und all das so eine Fototapetenvorstellung der Welt gezeitigt hat. Ich bin jetzt nochmal nach Paris ganz schnell, bevor Olympia losgeht. Ich hoffe jetzt, dass ich journalistisch da nicht hin muss, weil dann ist da irgendwas Schlimmes passiert, weil nur dann reise ich dann dahin. Aber wollte jetzt halt nochmal Paris, bevor es komplett wahnsinnig wird bei Olympia. Und da war es halt schon so. Und man muss schon sagen, dass nach Corona halt dieser Aufholtourismus jetzt doch richtig stattgefunden hat. Die Amerikaner sind alle wieder da und gefühlt dreimal so viele wie vorher. Und dadurch, dass die Hotelzimmer in Amerika so teuer sind, zahlen die hier in Europa auch jeden Preis. Und es ist halt einfach quasi unmöglich geworden, in Paris gerade ein bezahlbares Hotelzimmer zu finden. Ich war jetzt gerade auf Santorini für den Feinschmecker und hab das da genau erlebt. Also man hat so eine Vorstellung von Instagram, wie es da aussieht. Also weiße Häuser und alles ist weiß und man kommt da hin und alles ist weiß und die Menschen sind total süß und nett und so. Und dann landet man auf dieser ja sehr, sehr kargen Mittelmeerinsel, wo nichts weiß ist. Es gibt halt diese zwei Dörfer, diese zwei Straßenzüge, mehr ist es nicht. Und das sind all diese Ansichten, die man bei Instagram hat. Und in der Erwartung geht man da hin. Und dann geht man natürlich mit diesem eher enttäuschten Gefühl wieder weg, obwohl es total schön war und total nett. Aber da bin ich dann auch selber reingefallen auf diese Erwartungshaltung. Und da gibt es ja in Paris sogar einen Namen für, da gibt es in Japan so eine Depression, die heißt die Paris-Depression, weil die Japaner halt mit dieser großen Erwartung dahin kommen und dann in dieses Moloch fallen, was ja laut ist und dreckig und überhaupt total enttäuscht sind und dann einfach ganz traurig zurück nach Japan reisen und sagen, ach, Paris war ja gar nicht so schön, obwohl es natürlich trotzdem rasend schön ist.
Sie nennen das Aufholtourismus, das schöne Wort kannte ich noch gar nicht.
Das ist es, Nachholtourismus, weil natürlich die Leute nicht gereist sind, am Ende auch Geld gespart haben und das jetzt alles raushauen und wirklich die Welt wieder erobern. Und deswegen sind es halt gerade so viele Rollkoffer, mehr denn je, in Hamburg und auch in Paris und auch auf Santorini. Und es ist wirklich, ja, alle Flüge ausgebucht und so, ne? Es ist schon ganz schön krass gerade.
Ja, auch die anderen Städte in anderen Ländern, Amsterdam, London,
Venedig
ist überfüllt. Nimmt man in Paris eigentlich auch schon Eintritt für dieses Innenstadtgebiet, was ja eigentlich so ein begehbares Museum ist insgesamt?
Nee, das macht man nicht und man hat es jetzt natürlich wirklich toll geschafft. Die Bürgermeisterin hat es toll vermocht, diese Stadt eben autofrei quasi zu machen. Immer Reh fahren halt tatsächlich kaum noch Autos. Wenn ich gesehen habe, 2008, als ich da hingezogen bin, wie da die Käs ächzten unter diesen Abgasen und wieder irgendwie auf drei Spuren die Pendler hin und her rasten, das ist alles weg. Ne? Paris ist ein Strand am Ufer der Seine, das ist wirklich so. Und sie hat es geschafft, indem sie es einfach gegen alle Widerstände umgesetzt hat. Und jetzt profitieren die Pariser davon, die Pendler aus den Vorstädten natürlich nicht. Die brauchen jetzt halt 2 Stunden statt einer, um zur Arbeit zu gelangen. Aber für die Menschen, die in Paris leben, ist es, die Luft ist sauber, alle
und
fahren Lastenfahrräder.
Sind aber auch weg, nicht?
Die E-Scooter sind verboten. Und da muss man halt schon sagen, die Franzosen, die gucken halt schon auch ein bisschen nach dem Bürgerwillen. Ne? Und dieser Wahnsinn mit diesen Dingern, über die man halt an jeder Ecke stolpert, ist halt einfach vorbei.
Die Bürgermeisterin von Paris kommt ja in einem ihrer Bücher vor. Lacroix ist mit ihr verheiratet. Also ihr Kommissar ist der Ehemann der Bürgermeisterin von Paris.
Genau, ist nicht die sozialistische echte Bürgermeisterin, sondern die konservative Dominique Lacroix, seine Frau, die jetzt gerade zur wirklichen Bürgermeisterin der Stadt gewählt wurde. Und Lacroix, mein ja ein bisschen, ja, misanthroper Kommissär, der kein Handy hat und einfach sehr den alten Zeiten nachhängt, der steht natürlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit, aber jetzt als Mann, als First Man of Paris muss er das eben. Und ich fand es ganz spannend, das zu schreiben, weil wir in Deutschland ja auch immer eine Vorstellung haben, wie Politiker so sind oder wie sie sein müssen. Und ich fand es spannend, dann eben darüber auch zu schreiben.
Er ist ja zum Glück auch berufstätig. Er hat einen Mord aufzuklären. Die Frau aus der letzten Metro. Deuten Sie kurz an, worum es in diesem neuen, in der neuen Ermittlung von Lacroix geht.
Ja, es gibt eine tote Frau, eine blonde, sehr hübsche Frau, die in ihrer Wohnung umgekommen ist. Sie hat die letzte Metro genommen und dann geht's eben auf Spurensuche. Aber leider ist die Spurensuche nicht schnell genug, denn am nächsten Morgen liegt wieder eine tote Frau in einer anderen Wohnung entlang derselben Metrostrecke. Und dann geht's eben, ja, um jetzt darum, sehr, sehr schnell zu ermitteln. Und es ist natürlich auch wieder ein Kammerspiel in dieser Stadt. Und es ist halt eine Hatz durch den Süden von Paris, durchs Quartier Latin und durch Saint-Germain-des-Prés. Es sind halt zwei Viertel, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Und es ist einfach so schön, durch diese Stadt zu flanieren und dann eben dabei noch einen spannenden Mordfall zu lösen und immer wieder gut zu essen.
Und wir schwelgen ein bisschen in unseren allerschönsten, romantischsten Vorstellungen von Paris mit Aux Champs-Élysées.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Beschwingt sind wir ein bisschen über den Champs-Élysées flaniert mit Joe Dassin. Alexander Oetker, Sie haben sich dieses Lied gewünscht. Entspricht das so Ihrem Paris-Gefühl oder hat sich das verändert seit Joe Dassin?
Meine beste Freundin wohnt in der Pariser Vorstadt und die sagt immer, oh, du romantisierst diese Stadt so sehr. Und dann habe ich gesagt, nee, ich suche mir halt das von Paris raus, was meine Paris entspricht. Und natürlich ist es auch bei dir in Pantin schön und auch das wird alles gentrifiziert gerade. Da gibt es jetzt ganz tolle Restaurants. Da wäre man früher nie hingegangen, weil man Angst hätte, über einen Haufen geschossen zu werden. Aber mein Paris ist halt Saint-Germain und ich mag das halt, da zu flanieren. Und wenn man die Franzosen fragt, wenn die sich entscheiden würden, wäre deren Paris auch Saint-Germain. Und für mich ist das halt dieses alte Frankreich-Gefühl, was halt so ist, Dorf, Kirche, Kirchturm und die Bar. Und ich glaube, diese Romantisierung macht das Leben ja nicht unbedingt schlechter.
Sie sind ja sehr produktiv als Autor. Sie haben Pseudonyme erfunden, um das so ein bisschen zu verteilen. Und Sie haben gesagt, jetzt im Herbst erscheint auch wieder ein neues. Schreiben Sie daran noch oder ist das schon fertig? Ein neuer Fall
alles
für Luc Verlaine?
Fertig. alles längst fertig, schreibe gerade was anderes für nächstes Jahr, schon ein Sachbuch über das Leben im Süden tatsächlich. Aber jetzt kommt der nächste Lüg im Herbst, genau.
Und Sie haben ja immer auch ein kulinarisches Thema für ihn. Worum wird er sich kümmern im nächsten Krimi?
Es geht um wilden Wein, so heißt das Buch. Es erscheint im September und da geht es darum, um die Irrungen und Wirrungen der Weinindustrie. Da geht es natürlich auch um Pestizide. Das ist ein großes Thema in Bordeaux. Da will niemand so gerne drüber sprechen. Die Winzer, wenn man die fragt, wie viele Pestizide sie so anwenden, dann kann man eigentlich gleich gehen und zwar ohne Weinverkostung. Aber es gibt da auch eine große Biowende und es geht aber auch um die Schwierigkeiten, die haben mit dem Klimawandel. Also jetzt gibt es halt ganz spät nochmal im Jahr Frost, dann frieren die Trauben. Blüten ab. Ich war in Sauternes, da haben manche Betriebe jetzt im dritten Jahr in Folge keine Flasche hergestellt. Und dann geht's halt wirklich ans Familienerbe, ja, wenn dann die Läden zumachen müssen, weil wenn du 3 Jahre in Folge keinen Wein herstellst, dann machst du einfach zu. Und wie die alle gerade wirklich kämpfen, auch damit, dass die Leute ja weniger Rotwein trinken irgendwie, weil sie andere Sachen trinken, Gin und Rosé und so, da merkt man schon, die haben auch so ein bisschen Panik gerade und darüber schreibe ich in diesem wunderschönen Dorf Sauternes, was eben genau das ist. Es ist Kirchturm, Boulangerie und Bach und wie dann dieses schweigende Dorf dem Kommissär entgegentritt. Darum geht's in Wilder Wein.
Und Wilder Wein erscheint dann rechtzeitig zur Weinlese.
Genau, einen Monat vorher und dann kann man das mit einem guten Tropfen zusammen genießen.
Darf ich denn schon fragen, dieses Sachbuch, was Sie schreiben, Leben im Süden, soll das heißen?
Nee, so heißt es nicht. Wir arbeiten noch am Titel. Es geht darum, diese Leichtigkeit, die wir uns ja immer vorstellen, die die Südländer haben, ein bisschen auf unseren Alltag zu übertragen. Was sind die Geheimnisse? Warum leben die so viel leichter? Oder nehmen wir das vielleicht sogar nur an? Also warum kommen die mit dieser Welt, die ja so schnell ist und ja für uns auch gerade so brutal erscheint oder gefährlich, vielleicht ein bisschen besser zurecht? Warum sind die resilienter oder sind die das vielleicht gar nicht? Also wie können wir diese Geheimnisse des Lebens im Süden übertragen? Gibt's ja auch diese Blue Zones auf Sardinien und in Griechenland, wo die Leute über 100 werden. Und wenn man die fragt, warum werdet ihr über 100, dann sagen die, ja keine Ahnung, uns hat ja niemand gefragt, ist halt einfach passiert. Also und dann aber diese Geheimnisse aufzuschlüsseln, was essen die? Wie leben die langsamer, achtsamer? Das fand ich wirklich ganz spannend und das würde ich gerne übertragen auf Pinneberg und Oer-Erkenschwick.
Oder Großburg-Wedel.
Großburg-Wedel auch
oder
schön.
Oder Alfeld oder Einbeck oder Nordheim und Göttingen. Wir haben ein schönes großes Sendegebiet. Und wie überall Sie leben können, könnte man nachkochen. Die Rezepte aus Ihrem mit vielen Preisen ausgezeichneten Kochbuch Chez Luc mit Kommissar Verlaine durch Frankreichs kulinarischen Südwesten, erschienen bei Hoffmann und Campe. Und die anderen Bücher, über die wir gesprochen haben, Sonntags am Strand ist erschienen bei
Atlantik.
Die zyprischen Geheimnisse sind erschienen bei
Atlantik. Und La Croix im Camper Verlag in Zürich.
Das sind die Bücher, über die wir heute gesprochen haben. Vielen Dank für Ihren Besuch, Alexander Oetker.
Ich danke Ihnen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.